So, und heute sind wir in der Kreishandwerkerschaft in Fürth. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, genau.
Und beim Thomas Mörtel. Und der Thomas, wie kennen wir uns eigentlich? Über meine Eltern, glaube ich, gell? Weil meine Eltern Stuckateurbetrieb und du hast...
Genau, so war's. Deine Eltern waren in der Bauinnung Fürth Mitglied. Und so haben wir uns kennengelernt über einen kleinen Geburtstagsgruß von der Bauinnung bei deinem Vater. Genau. Und so sind wir zusammengekommen.
Ja, das fand ich schon beeindruckend, dass du gesagt hast, auch nachdem ja mein Vater in Rente war, jetzt ist er 80, dass du gesagt hast, du kümmerst dich trotzdem noch um die ehemaligen Mitglieder oder Leute, die halt in der Bauinnung waren. Ne? Das ist, hat mich echt beeindruckt. Das ist ja meine Eltern sind da unglaublich stolz drauf, dass quasi jetzt der Sohn, der ja potenziell eigentlich auch den Stuckateurbetrieb hätte ich ja eigentlich machen sollen für meine Eltern, dass ich jetzt da mit dir zu tun habe. Ich freue mich dann zu meinen Eltern.
Sie haben ja letztendlich auch dazu beigetragen zum Innungsleben während ihres gesamten Arbeitslebens. Und deine Mama hat mir dann erzählt von machen.de, von Michael Leibrecht. Und, aber jetzt bist du ja auch ein Macher. Du machst ja machen.de.
Genau. Und immer mehr fürs Handwerk. Und das ist, da habe ich aber Fragen an dich, wenn ich jetzt heute schon da bin. Jetzt war ich ja gerade, haben wir gerade gesprochen über Digitalisierung im Handwerk. Und aber was mich oder was vielleicht jemand interessiert, der jetzt den Podcast hört, wie kommst du eigentlich dazu, zur Kreishandwerkerschaft? Wie hat dich der Weg hierher geführt? Du bist ja gar kein, du bist Architekt.
Genau, aber letztendlich hat man ja in seinem Berufsleben nur mit dem Handwerk zu tun, auch als Architekt, weil es geht ja nicht nur um Kreativität und Planen, sondern es geht ja vor allem auch, man möchte das dann auch im Werden sehen, in der Realität sehen, was man sich ausdenkt und was man dann Kreativität aufs Blatt Papier bringt oder dann ja, im Rahmen der Digitalisierung dann ins CAD-Programm. Und von daher hat man dann spätestens ab einer gewissen, in der Architektur sagt man Leistungsphase, hat man dann mit dem Handwerk zu tun, wenn es um die Umsetzung geht. Und da ist im Bauhandwerk, geht es vom Maurer bis zum Zimmermann. Von A bis Z wird alles abgefordert. Und damit hat man den Bezug zum Handwerk und ja, ist dann vor 10 Jahren hier diese Stelle ausgeschrieben war halt die Idee, warum nicht mal was anderes machen und fürs Handwerk auch arbeiten. Und somit hat es sich ergeben. Und das ist eine super Sache.
Im Prinzip bist du immer noch Architekt, aber du arbeitest jetzt nicht mehr mit Baustellen, sondern deine Baustellen, ist das Handwerk ist deine Baustelle sozusagen.
Das hast du jetzt gut gesagt, ja.
Und also du hast jetzt gesagt, also Bauinnung ist klar, da waren meine Eltern, dann die Schreiner sind klar, da hängt jetzt eine riesen Holztafel, die hat das für das Schreinerhandwerk gemacht, da hinten ist ein Kachelofen, was ist dann die Kachelofenbauinnung oder Ofenbauinnung? Oder?
Ofenbauinnung, ja, Kachelofenbau und Luftheizungsbau nennt sich das Ganze, okay. Aber Luftheizungsbau, das ist ja eher nicht zurückgestellt, das sind die Ofenbauer. Vor ganz Mittelfranken hier. Ja, auch das haben wir ja in der Architektur, wenn du das schönes Wohnzimmer planst, in einem Einfamilienhaus beispielsweise, da fällt der Kachelofen genauso mit rein. Ja, und in die Architektur, da hast du natürlich die Beratung, auch von meiner Seite Beratung, was die Umsetzung dann betrifft. Na, da gibt es ja diese Regelungen in der VOB oder es gibt Bauvertragsthemen und da berät man. Aber nicht nur das Bauhandwerk letztendlich, wir haben ja auch das Lebensmittelhandwerk bei uns. Und,
was ist das Lebensmittelhandwerk zum Beispiel?
Ja, Bäcker, Metzger.
Bäcker und Metzger, hauptsächlich.
Handwerk, ja. Ist natürlich für mich auch Neuland gewesen, ganz klar. Oder Friseure.
Ja.
Aber man findet sich ein, es ist spannend, so wie bei dir ja auch in deinem Beruf, sich mit neuen Dingen auch auseinanderzusetzen, wenn man das beruflich auch noch kann. Kann man sich da wunderbar einarbeiten und man hat ja Fachleute um sich herum, die einen, das ist man ständig in Kontakt und somit kann ich jetzt zwar keine Semmel backen oder keine Wurst machen, aber Da geht es ja auch um ja, handwerkspolitische Themen oder Erleichterung, Kooperation mit Berufsgenossenschaften. Was kann man tun? Wie kann man Firmen da weiterhelfen? Und das ist ja
dem Job das Entscheidende. Und du bist ja, also bei manchen Sachen bist du Geschäftsführer dann auch. Also vom, ich durfte ja da was sagen vom Deutschen, das war das Deutsche Drechslerhandwerk.
Genau. Ja.
Und die Vereinigung der deutschen Drechsler sozusagen, die haben dann, da bist du der Strippenzieher oder was ist denn das dann? Also was ist genau die Funktion dann eigentlich? Also Geschäftsführer von diesem Verband, von dieser Vereinigung?
Genau, vom Bundesverband der deutschen Drechsler bin ich der Geschäftsführer. Das heißt, auch hier Handwerkspolitik, wenn der Drechsler ist ja, um sich selbstständig zu machen, aus der Meisterpflicht herausgefallen 2004. Das heißt, heute kann jeder, der sich befähigt fühlt, ein Drechslerhandwerk umzusetzen, darf er das. In unserem Verband haben wir die Drechslermeister und jetzt geht es halt darum, auch handwerkspolitisch tätig zu sein, das heißt, mit der Politik zu sprechen. Unser Ziel ist wieder diese Meisterpflicht zurückzuführen, ist gerade im Moment auch ein Thema, sind wir jetzt auch in Kontakt mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin. Also das geht dann schon weiter über unsere Region hinaus und versuchen da halt Standespolitik für das Handwerk zu betreiben. Riesenerfolg, schön, dass du es gerade ansprichst. Wir haben im Juli in Oberschleißheim, haben wir im Juli unseren größten Erfolg gefeiert. Wir sind jetzt immaterielles Kulturerbe Bayerns. Das heißt, wir haben...
Wer ist wir?
Der Deutsche Drechslerverband.
Der Deutsche Drechslerverband.
Und in dem Fall wir als Deutscher Drechslerverband haben den Antrag gestellt und es betrifft das Drechslerhandwerk. Das bayerische Drechslerhandwerk. Und wir sind jetzt auch einen Schritt weiter und sind in dem Auswahlverfahren im Anfang nächsten Jahres für die Anerkennung auf deutscher Ebene, sodass wir dann eben immaterielles Kulturerbe auf Deutschland-Ebene wären. Oh, und das ist schon für uns von der PR natürlich und von Standesbewusstsein her ein Riesenerfolg auf bayerischer und wenn wir es auf deutscher schaffen und ich bin da sehr zuversichtlich, dann haben wir da einen großen Schritt gemacht für das Drechslerhandwerk. Und sowas geht nur, wenn man eine Organisation hat, wenn man einen Verband hat. Ohne dem, lauter Einzelkämpfer, verliert sich das, man nimmt das gar nicht mehr wahr, weil gerade das Drechslerhandwerk hat natürlich schon heute nicht mehr den Stellenwert. Viele kennen das gar nicht auch, ne, was da dahinter steckt.
Genau, das hat auch was mit Bewahrung von Tradition zu tun. Oder? Andererseits aber auch gleichzeitig Innovation, was gibt es Neues, was kann da, also so Drechslermaschine ist ja auch digital gesteuert, 3D-Modelle dann da eingespielt, was da alles gibt, ne, das wird auch immer
moderner. Genau, da gibt es letztendlich diese beiden Richtungen, entweder man arbeitet mehr im künstlerischen Bereich und rein richtig handwerklich noch und vermarktet es übers Internet oder über Märkte, Weihnachtsmärkte oder andere Bauernmärkte gibt es ja auch Kollegen, im Drechsler-Bereich, die das machen, oder dann eben im industriellen Bereich.
Und muss man Mitglied sein? Wenn ich jetzt sage, das muss ich gar nicht, wenn ich jetzt Drechsler-Meister bin, kann ich auch sagen, ich gehe jetzt in keinen Verband, in keine.
Genau, es ist ein freiwilliger Zusammenschluss letztendlich. Und wir sind etwa 100. Diese 100 Betriebe von Flensburg bis runter nach Garmisch, die haben sich halt dazu entschlossen, entweder schon seit vielen Jahrzehnten oder auch teilweise erst vor kurzem, so Vereinigungen einzugehen, ja, und sich auszutauschen, was ja auch wichtig ist.
Wie heißt jetzt unsere Drechslerin, wo du vorhin gesagt hast, die folge ich auf Instagram, die
Katharina Rose Lachermeier.
Katharina, die hat eben den Apfel da gemacht, der da in der Ecke steht, ein gedrechselter Apfel.
Falsch, Katharina. Das ist die Carina Ilenburg.
Die Carina Ilenburg, genau.
Ja, Carina Ilenburg hat uns diesen schönen Apfel gemacht fürs Büro.
Das kann man auch hören, ne? Holz kann man auch hören, glaube ich. Das ist der Hammer.
Ja, es ist eine schöne Geschichte.
Also, das ist ein Stück Natur, ne? Ein Stück Natur mit den Holz. Fasern oder wie sagt man mit den Lebensringen, ne? Die Lebensringe.
Ja, vom Baum, das sieht man hier und die Wurzeln.
Ja. Genau. Und also, Illenburg. Ja. Drexler geht dann durch ganz Deutschland, da gibt es dann den Verband und da bist da sitzt jetzt zufällig in Fürth halt der Geschäftsführer sozusagen.
Ja, das hat sich ergeben seit 1972, haben wir jetzt recherchiert im Rahmen des immateriellen Kulturerbes in diesem Verfahren, seit 1972 in Fürth ansässig. Die Geschäftsstelle hat sich ergeben, weil ein damaliger Bundesinnungsmeister aus Fürth oder Nürnberg war und dadurch hat sich, hat man gesagt, kann man doch die Verwaltung hier vor Ort machen.
Super.
Ja, ist 140 Jahre fast alt, der Verband.
Okay, und jetzt bei den Metzgern, da bist jetzt aber du nur zuständig für Fürth oder
wie? Ja, Fürth und Nürnberg.
Fürth und Nürnberg.
Haben wir jetzt seit 2018 haben wir die Fleischerinnung in Nürnberg bei uns. Das heißt, die haben fusioniert zur Fleischerinnung Mittelfranken Mitte.
Oh,
aha. Ja, es sind jetzt knapp 80 Betriebe und wir vertreten die hier und versuchen auch hier durch Gespräche mit der Politik, das Metzgerhandwerk, das ja auch Strukturprobleme hat, weiterhin immer im Gespräch zu haben.
Auch, also seid ihr auch das Sprachrohr zu den Politikern, zur Presse, zu den Journalisten, wenn da jemand eine Frage hat.
Exakt. Und natürlich zur Ausbildung, wo wir ja auch Probleme haben mit dem Nachwuchs, dass man versuchen dann für alle Handwerke, aber auch fürs Fleischerhandwerk, dass man halt entsprechende Berufsmessen besuchen, dass sich die ehrenamtlich engagierenden Innungsmitglieder auch im auszubildenden Bereich engagieren. Machen jetzt da gerade seit 2 Jahren die Fokustage in Fürth als Ersatz für die klassische Berufsmesse, die man ja so kennt in vielen Städten. Wir haben sie ja in Fürth auch gehabt, im Landkreis Fürth haben wir es ja nach wie vor, diese Schulmesse. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen mal ein anderes Format. Wir wollen da mal weggehen und in Kooperation mit dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft, der hier in Fürth ja tätig ist, wo ich jetzt mit dem Vorstand schon viele Jahre bin und mit Lehrern und mit der IHK, dem IHK-Gremium Fürth in Kooperation, haben wir das jetzt seit etwa 4-5 Jahren gestartet mit den sogenannten Technikfokustagen, wo wir die technisch orientierten Berufe vorstellen an den Berufsschulen, wo also Schüler der 8. Klasse aus Mittelschulen in die Berufsschule gehen und da mal erleben, was bedeutet es, in der Berufsschule zu sein, damit die da auch mal eine praktische Vorstellung haben und dürfen da auch einen Tag natürlich in den Werkstätten auch was herstellen und mit nach Hause nehmen. Als Erinnerungswert sich ins Kinderzimmer stellen, irgendein Elektrobauteil oder etwas, was geschweißt oder gelötet haben im Metallbereich.
Ja.
Und zurückzukommen auf die Ernährung, machen wir das jetzt seit 2 Jahren unter dem Slogan Fokustage Ernährung und Genießen.
Aha.
Machen wir es mit dem Metzger- und Bäckerhandwerk. Und da haben wir, glaube ich, schon ganz gute Erfolge. Und dann haben wir in der Berufsschule, die sich für das Metzgerhandwerk mal reinschnuppern wollen und da interessieren, dürfen dann selber Bratwurst machen in der Berufsschule. Und auf der anderen Seite haben wir die Bäcker, die machen dann Süßigkeiten und Plätzchen und Semmeln. Und wenn dann der Tag vorbei ist, wird dann gemeinsam gegrillt mit den Schülern und natürlich das, was selbst hergestellt wurde, auch verzehrt. Und damit glauben wir, dass wir so ein Erinnerungsmerkmal bei den Kindern in irgendeiner Weise implantieren, dass dann in der 8., 9. Klasse, wenn es wirklich dann ins Eingemachte geht und Praktikastellen gesucht werden, dass sie sagen, jawohl, da war ich mal in der Berufsschule, es hat Spaß gemacht, ich versuche mich mal, ich bewerbe mich mal als Praktikant.
Das ist ja genau. Ich war neulich wieder bei Jobchecker, da haben wir uns so unterhalten, also die Kreishandwerkerschaft auch ganz aktiv, also auch die IHK und ich glaube Initiative vom Landkreis Fürth, vom 123 e.V. und ich weiß gar nicht, noch ein
dritte Landratsamt vermutlich.
Auf jeden Fall Und da war ich erstaunt, ich treffe da einen 15-jährigen oder 14-jähriges Büschler, ne? Und dann sage ich, Mensch, und dann lese ich seinen Namen, ne? Bäume, ne? Und dann sage ich, ach ja, oh nein, du bist doch jetzt der Sohn. Und also dann ist das, dann kennt man schon wieder die Mama, die ist, die betreibt eine Gastwirtschaft, und der Junior, der hat Spaß am Kochen. Der sagt, ich stehe einfach gern am Herd, und der weiß mit 14, er ist Koch. Er weiß schon genau, also die wussten eigentlich zu über 90%, wussten die, was die für einen Beruf machen. Von Mechatronik, also gerade jetzt Mittelschulen, die haben eine Vorstellung. Die wollen ins Handwerk. Einer wollte auch wirklich, der wollte draußen irgendwie Leitplanken montieren, der wollte in den Straßenbau oder so. Da hat er richtig Bock, weil er Praktikum gemacht hat, weil er mal da war und weil er gesehen hat, ihm gefallen da die Kollegen. Ne? Also die ja, einfach, dass er draußen ist und was machen kann und so. Ne? Also, und die größte Herausforderung ist aber dann wahrscheinlich trotzdem fürs Handwerk Nachwuchs, ne? Mitarbeiter, oder? Also kann man sagen, was sind die größten Herausforderungen für die Zukunft vom Handwerk? Kann man das allgemein sagen fürs Handwerk, oder?
Ja, also die größte Herausforderung ist momentan sicherlich der Fachkräftebedarf. Also der macht nahezu bis auf Kfz, will ich mal behaupten.
Okay.
Also der Top-Beruf Nummer 1 unter den Jugendlichen nach wie vor, der Kfz-Mechatroniker. Mhm. Auf Tabellen der Agentur für Arbeit steht er natürlich nach wie vor ganz oben. Ansonsten haben die alle Handwerkszweige, und es gibt ja über 150 in Deutschland, ja, haben ja, Nachwuchsprobleme, wie es halt in der Industrie genauso
überall
ist.
Ja.
Wir müssen halt entsprechend anwerben. Die Zeiten haben sich eben umgedreht. Ja, jetzt müssen halt die Betriebe schauen, dass sie auch Bewerber finden und auch geeignete Bewerber. Es ist auch im Handwerk nicht so einfach, seine Lehre zu bestehen. Also ja, man muss sich schon dann am Hosenboden setzen, um die Berufsschule zu schaffen. Und es ist manchmal auch nicht so einfach. Ne?
Was mich beeindruckt hat, das habe ich, glaube ich, weiß ich durch dich, dass der Meister im Handwerk, also wenn man macht ja erst eine Ausbildung, dauert vielleicht 3 Jahre, und dann kann man dann schon den Meister machen nach der Ausbildung.
Genau.
Und das ist ein Bachelor. Das ist ja wie ein Bachelor, oder? Der Meister
am Schluss
ist,
dann, ja.
Ist genau. Wenn man Meister ist im Handwerk, ist man dem Bachelor gleichgestellt. Könnte man
richtig
als nächstes einen Master machen, könnte man sogar promovieren am Ende, oder?
Wahrscheinlich. Nein, also der Meister ist letztendlich von der Wertigkeit so, dass ich die Möglichkeit habe zu studieren.
Okay,
fachbezogen genau. Zu studieren.
Genau,
naja.
Eine Zugangsberechtigung.
Zugangsberechtigung habe ich dann. Und das ist ja eigentlich das Schöne in unserem Schul- und Bildungssystem, dass wir so eine Durchgängigkeit haben. Dass man sagen kann, wenn jemand ins Handwerk geht und er macht seinen Gesellenbrief, dann ist da eigentlich nicht Schluss. Sondern wenn er das will, hat er jederzeit die Möglichkeit, ohne Abitur sogar studieren zu können. Also bleiben wir beim Bauberuf, er macht den Maurer, er macht seinen Meister, er studiert Architektur oder Bauingenieurwesen, er hat damit die Hochschulzugangsberechtigung, er kommt aus dem praktischen Beruf, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Das sind die Leute, die gesucht werden, die das Praktische schon mal erfahren haben und dann letztendlich in der Theorie, also Top-Bauingenieur, ganz gewiss. Und das muss man den Kindern, aber vor allem auch den Eltern auch sagen. Das muss man viel mehr noch kommunizieren, dass der Druck auch weggeht der Druck zu sagen, mit der 4. Klasse oder 5. Klasse, da muss was passieren. Mein Kind muss einen Übertritt machen. Sonst hat es überhaupt keine Zukunftsperspektiven im Beruf, dann wird es irgendwo enden und das stimmt nicht, das endet eben nicht.
Genau.
Dann, da habe ich die Möglichkeiten, gerade im Handwerk eben, über diese Schiene mich immer weiterzubilden. Und es muss ja auch nicht das Studium sein, das Handwerk braucht ja auch seine Mitarbeiter. Aber ich kann es eben auch so weit bringen.
Du hast mal gesagt, oder habe ich das vielleicht falsch verstanden, irgendwie als 2015 oder wann war die Zahl kam, also einer hat Maurer gelernt und 4 haben Architektur studiert. Also
ja,
auf 4 Architekturstudenten kam einer, der Maurer.
Ja,
Das Mauerhandwerk lernt.
Das ist, wer soll es denn noch bauen, dann sind so Häuser, wenn wir mehr Planer haben, als die, die es dann letztendlich umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir, und gerade jetzt sind wir wieder beim Bau, aber gut, es ist halt jetzt so, ist es ja auch, der Verdienst ist ja sehr, sehr gut. Also im dritten Lehrjahr 1400 brutto zu verdienen, also da wird es nicht viele Berufe geben, die das letztendlich auch ermöglichen. Und es wird auch sehr unterschätzt und auch später dann ist in der Baubranche wird sehr gut bezahlt. Und allgemein ist es so, dass die Zukunftsperspektiven, egal in welchem Handwerk, sind besser denn je. Also
wenn man sich umschaut,
man sieht ja der Boom, der da ist, und auch die letzten Zahlen der Handwerkskammer, die veröffentlicht wurden, über 90% der Betriebe sind ausgelastet, sehr zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage. Also, und das wird auch so weitergehen.
Ja, glaube ich auch. Selbst wir haben jetzt immer, bald die 3D-Drucker bauen bald Häuser und so. Also mag sein, dass die vielleicht ein Grundgerüst hinstellen, einiges erleichtern werden durch immer bessere Technik und so. Aber das handwerkliche Geschick, das Gespür und auch das Know-how, ne, das braucht man einfach. Und die Praxis.
Ja.
Genau. Also Handwerk hat goldenen Boden, kann man sagen. Ne?
Ganz gewiss, ja.
Gibt es das Goldschlägerhandwerk? Hast du mit dem auch was zu tun?
Weil wir leider nichts zu tun, ne? Ja, aber in Schwabach ist das ja eine Tradition.
Lass doch mal irgendwo einen goldenen Boden auslegen.
Hier, ja, genau.
Hier, wenn man reinkommt, zur Geißhandwerkerschaft,
einen goldenen Boden mal schauen.
Oder von einer Messe, ne? Dass die Schüler, die machen dann für Instagram Fotos auf einem goldenen Boden oder so. Naja. Gut, also ich fand es jetzt super interessant, mit dir zu quatschen über das Handwerk, weil es mich total interessiert. Genau, wenn man so, ich habe jetzt gerade das Glas in der Hand gehabt, oder wenn ich jetzt nach unten schaue, Schuhe, wir haben es, du hast selber gemacht, die Schuhe an, ne? Wir müssen über die Schuhmacher sprechen. Ich dürfe ja nach Ingolstadt bei dem Bayerischen, die Bayerischen Schuhmacher treffen sich im...
Die treffen sich am 20. und 21. Oktober zu ihrer Herbsttagung in Ingolstadt.
Ja.
Du bist mit dabei, freue ich mich schon drauf.
Mhm.
Auch da wird es das Thema Marketing, Digitalisierung in irgendeiner Weise. Bin schon gespannt auf deinen Vortrag.
Mhm.
Und gerade im Schuhmacherhandwerk ein spannendes Thema, Marketing.
Ja.
Wir haben ja den Bayerischen Schuhmacherverband hier in Fürth, den wir mit betreuen, und haben da etwa 140 Mitglieder und auch spannende Betriebe dabei, die sich am Maßschuh, die am Maßschuh arbeiten, den Maßschuh selber herstellen, aber natürlich auch im orthopädischen Bereich haben wir viele Betriebe, auch im reinen Reparaturbereich auch, ganz klar. Aber auch das Schuhmacherhandwerk hat Strukturprobleme, das ist klar.
Mhm.
Und die Schuhe sind einfach zu billig geworden. Wir können durch den asiatischen Markt können wir heute Schuhe für 10, 15 Euro bekommen. Da rentiert sich natürlich nicht, die noch zu reparieren. Aber hochwertige Schuhe in einem Preissegment 150 Euro aufwärts. Man kann ja auch Schuhe mit bis zu 1000 Euro oder noch mehr bekommen, aber da kommt es ja dann auch auf die Materialien an, die verwendet werden.
Genau.
Die Arbeitszeit wird sich sicherlich irgendwann für einen Schuh einnivellieren. Und das ist für die Schuhmacher im Reparaturbereich halt ein Problem. Diese Schraube werden wir wohl ganz, ganz schwer zurückschrauben können, dass wir sagen können, wir haben wieder die Zeiten, als in jedem Dorf ein Schuhmacher war. Ich bin ja aus Karlsburg. Ja. Schuster ist unter den Schuhmachern eher nicht so gern gesehener Begriff, weil das mehr der Murkser vielleicht auch ist, der Schuster.
Ja. Das Handwerk heißt.
Die sprechen gerne
und
eher vom Schuhmacher.
Aber man spricht ja vom Schuster, bleib bei deiner Leistung. Ne? Das ist ja so, der Volksmund sagt der Schuster. Oder in Sonderf sagt man, geh mit deinen Schuhen zum Schuster. Ne?
Ja, ist bei uns klassisch.
gängiger Name, ne? Am Sonntag der Schuster hat ein Modegeschäft, ne? Der Hosenschuster war das früher. Und also, okay, also, aber der Schuster ist dann ein Schuhmacher oder kann, also ist der, nee.
Ja, ja.
Doch, aber der Begriff ist schöner, ne? Schuhmacher, man macht was, ne?
Genau, ja. Genau. Und aber da wird man sehen, ja, andererseits ist es ja auch eine Marktlücke, wenn das jemand heute anbietet und eine Chance, durch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal sich auf dem Markt auch zu behaupten. Und diese Mr. Minute-Geschichte, die ja in den Kaufhäusern und so weiter stark verbreitet war, ist ja auch stark zurückgegangen.
Ja.
Hat natürlich nicht gerade für das Image des Schuhmacher Meisters beigetragen. Aber letztendlich sehe ich schon so, die jetzt noch da sind und die jetzt am Markt sind, wenn die ein geschicktes Marketing haben, zum Beispiel von machen.de, dann haben sie auch die Möglichkeit, sich da zu behaupten. Und die Lage muss natürlich passen. Das ist klar.
Aber wenn du das jetzt sagst, mir fällt, wenn ich an Schuhmacher denke und an Maßschuhe, fällt mir jetzt ein, in Erlangen habe ich jetzt den Gedankensprung zum Schneiderhandwerk, oder wie sagt man da? Kennst du die Susanne Spitz von Spitz Maßdesign?
Sagt
ihr
das? Nein,
kenne ich nicht. Die sind in Erlangen und ich weiß, dass die sehr erfolgreich ist und dass die Maßanzüge macht, dass die Mitarbeiter beschäftigt, dass die ein sehr gutes Marketing macht. Also wir kennen uns auch erst, habe sie zweimal persönlich getroffen und sie macht halt gutes Online-Marketing und bringt sich ins Gespräch, ist viel in Netzwerken unterwegs und also ich glaube, wie du sagst, das hat was damit zu tun, dass man nahe am Kunden dran ist, ne? Dass man denen einen Mehrwert bietet, sei es beim orthopädischen Bereich ist klar, Orthopädie muss man nicht wegreden, ne? Das muss ausgemessen werden, wenn man gut laufen kann. Aber warum ein Maßschuh, warum brauche ich einen Maßschuh eigentlich?
Der ist nachhaltiger auch. Der Maßschuh, letztendlich passt er sich zunächst erstmal deinem Fuß an und ist ja das Gerüst, das Fundament von deinem Körper. Es muss passen.
Genau. Trägt mich ja, ne? Das ist das Fundament. Genau, ja.
Ne? Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Kleidungsstück, auf das viel zu wenig Wert gelegt wird. Deswegen brauchen wir den Orthopädie-Schuhmacher. Ist für uns natürlich auch gut, die sind ja bei uns im Verband. Aber wahrscheinlich werden viel weniger Fußleiden, wenn die Schuhe dem angepasst werden, wie halt der natürliche Fuß ist. Und von daher, wenn sich jemand einen Maßschuh leistet, dann schafft er ein gutes Fundament für seinen Körper. Und natürlich ist es die Nachhaltigkeit, weil den Schuh, den trägst du über Jahre, Jahrzehnte, wenn es sein muss, weil er professionell zusammengebaut ist. Das heißt, du kannst die Sohle verändern, du kannst auch mal wieder, je nachdem, vielleicht auch am Oberleder was noch verändern. Es ist ja alles genäht oder genagelt und genäht und von daher aufmachen, neue Sohle ran, neuen Absatz und
Spitze.
Und diese Maßschuhe oder diese Schuhe sind ja auch in der Regel oft auch sehr zeitlos im Design. Also das kann ich auch nach 10 Jahren, kann ich diesen Schuh noch sehen.
Faszination Handwerk. Mit wem soll ich denn nochmal quatschen? Was glaubst du, wen hast du eine Idee? Wer nochmal offen wäre für so ein Interview, wie es mir jetzt führen für den Quatschen-Podcast? Hast du?
Muss ich mir mal was aus dem Lebensmittelhandwerk überlegen. Vielleicht fällt mir jemand ein. Spannend ist natürlich zum Beispiel unser Kreishandwerksmeister, der Konrad Amon.
Genau, natürlich.
Als Metzger mit natürlich auch der Erfahrung, was passiert in Deutschland mit dem Fleischerhandwerk. Er ist im Vorstand vom Deutschen Fleischerverband, er ist Landeschef für Bayern, was das Metzgerhandwerk betrifft. Und ich finde es sehr spannend, weil es hat viel, zum einen hat es viel mit Hygiene zu tun, zum anderen hat es viel mit Genuss logischerweise zu tun und auch mit dem Strukturkampf gegen Billigfleisch. Ja. Weil letztendlich wissen wir ja nicht, wo unsere Nahrung herkommt, unser Fleisch herkommt, das wir im Supermarkt kaufen. Und hier haben wir natürlich regionale Strukturen im Metzgerhandwerk, vor allem in Fürth, mit dem Fürther Schlachthof und unseren selbstschlachtenden Bauern, die selbstschlachtenden Metzger, die ihr Fleisch, ihr Vieh hier im Umkreis von maximal 50 Kilometer bekommen.
Ich mache ja Social Media für einen Metzgermeister. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit halt auch gerade so ein Thema, weil es natürlich Bewegungen gibt, die sagen, wir brauchen überhaupt kein Fleisch mehr, wir brauchen andere sagen, wir brauchen immer mehr Fisch und so. Also das ist ja auch gerade so ein gesellschaftlicher Wandel, der da stattfindet. Wenn ich mir denke, am Metzger, die Rügenwalder Mühle, die man aus dem Fernsehen kennt, die machen vegane Wurst und Wurstersatzprodukte und so. Aber kann man ja mal kritisch sich unterhalten mit dem Herrn Ammon. Ich kenne ihn ja, finde ich, auch ein interessantes Gespräch, weil letztlich, ich meine, ich esse gerne Fleisch, auch wenn ich weiß, wo es herkommt. Ne? Und es gibt ja den Tiefel bei uns, ne? Ist der in Zeugendorf? Oder
ja, genau, mit den Puten.
Puten und der züchtet auch Rinder und so weiter. Ne?
Ja, ja, ich glaube mehr Pute, ja.
Okay.
Ich bin jetzt, müssen wir nochmal nachhaken, ja.
Naja, also, wir spannend. Also.
Ja, das ist wirklich interessant, weil vielleicht kommt diese vegane Bewegung auch aus dem Billigfleisch, weil wenn man sieht, wie viel Fleisch verzehrt wird tagtäglich oder von Familien auch täglich, ist es ja im Vergleich zu früher eben nicht normal. Okay. Weil da hat es ein, zwei Mal die Woche Fleisch gegeben und da war es gut.
Ja.
Und da haben wir diese vegane Bewegung auch gar nicht gehabt, weil wir diese Massentierhaltung auch nicht hatten. Und es hat jetzt immer mehr halt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zugenommen. Und das führt natürlich dann auch zu so einer Gegenbewegung.
Der Ammon ist ein Slow Food Metzger, glaube ich.
Ja, das
ist
genau.
Also das gibt ein interessantes Gespräch. Aber jetzt, bevor es jetzt gleich klopft und unser Maike vom Förder IHK-Gremium zur Tür reinkommt, sage ich jetzt erst einmal danke für deine Zeit, für das Gespräch. Vielleicht müssen wir das nochmal vertiefen. Das war jetzt erst einmal ein Einstieg. Und danke, Thomas, fürs Quatschen.
Vielen Dank dir.